Stell dir vor, du buchst für, naja, knapp 33 Euro in der Stunde eine Haushaltshilfe.
Okay.
Die Person kommt durch die Tür, drückt dir direkt den Staubwedel in die Hand und sagt so: Wir machen das jetzt mal schön zusammen.
Das klingt erstmal völlig absurd.
Absolut. In absolut jedem anderen Wirtschaftszweig würdest du sofort dein Geld zurückverlangen.
Ja, klar.
Du bezahlst schließlich für eine Dienstleistung, um entlastet zu werden, oder?
Richtig.
Aber in der modernen ambulanten Betreuung ist genau das kein Skandal, sondern eine, ja, geradezu brillante, lebensverlängernde Maßnahme. Willkommen zu unserer heutigen tiefgehenden Erkundung. Schön, dass du bei dieser Analyse dabei bist.
Es ist im Grunde die perfekte Antithese zur reinen Dienstleistungsgesellschaft, über die wir heute sprechen. Wir haben hier ein Dokument vorliegen, das auf den ersten Blick, naja, wie ein klassisches, trockenes Regelwerk wirkt.
Oh ja.
Aber wenn man genauer hinsieht, ist es die knallharte Operationalisierung von Empathie.
Lass uns das mal aufdröseln. Unsere Quelle ist das sogenannte Konzept Alltagsbegleiter.
Genau.
Konkret haben wir hier die Version 0.4 mit dem Stand vom 16. November 2025 vorliegen. Das Ganze stammt von der Tagespflege in der Südstadt in Güstrow.
Das ist in Mecklenburg-Vorpommern.
Richtig. Betrieben wird das von der Olena Pogorelska und Thomas Zornow EGBR. Und wir schauen uns heute an, wie genau professionelle Alltagshilfe in der Praxis eigentlich strukturiert, bepreist und vor allem rechtlich abgesichert wird.
Und warum sollte dich als Zuhörer das überhaupt interessieren?
Genau die Frage stellen wir uns ja immer.
Weil dieses spezifische Konzept exemplarisch zeigt, wie der Pflegemarkt aktuell eine riesige Versorgungslücke schließt. Also die Lücke zwischen medizinischer Intensivbetreuung auf der einen Seite.
Und totaler familiärer Überlastung auf der anderen.
Exakt. Wobei wir uns hier ganz bewusst nicht im medizinischen Sektor bewegen. Das Dokument macht gleich zu Beginn klar, es geht hier nicht um die Medikamentengabe.
Nee, gar nicht.
Es geht nicht um Wundversorgung oder Blutdruckmessen. Wir sprechen über die reine Gestaltung der Lebenswelt.
Und das ist für dich als Zuhörer, der die Mechanismen des Systems ja wahrscheinlich kennt, der absolut entscheidende Punkt.
Ja.
Die medizinische Pflege ist hochgradig standardisiert. Die ist komplett durchgetaktet. Die Alltagsbegleitung hingegen muss das Unvorhersehbare managen, nämlich den menschlichen Alltag.
Das Faszinierende hier ist, wenn wir uns die Zielgruppe ansehen. Laut dem Dokument geht es um Erwachsene mit körperlichen, kognitiven oder psychischen Beeinträchtigungen.
Was ja soweit sehr gewohnt klingt für das SGB-11.
Genau, absoluter Standard. Aber dann taucht da eine Formulierung auf, die in ihrer Direktheit fast schon untypisch für so ein strukturelles Konzept ist.
Stimmt, ich weiß, was du meinst.
Es werden explizit, Zitat, einsame Senioren als Zielgruppe genannt.
Das fand ich auch extrem auffällig. Einsamkeit wird hier also offiziell als ein Zustand definiert, der eine formelle, abrechenbare Unterstützung rechtfertigt.
Und das ist ein echter Paradigmenwechsel, den wir aktuell in dieser Versorgungsstruktur beobachten. Einsamkeit wird ja nicht mehr nur als privates, bedauerliches Schicksal abgetan,
Sondern?
als ein ernstzunehmendes Risiko für die Autonomie. Wenn wir uns die Realität mal ansehen, viele pflegebedürftige Menschen haben Anspruch auf diesen Entlastungsbetrag der Pflegekasse. Das Geld ist ja da.
Theoretisch ja.
Aber was passiert in der Praxis? Viele können oder wollen einfach keine stationäre Tagespflege besuchen. Die Hürde, das eigene Haus zu verlassen, in eine Gruppe von völlig Fremden zu gehen, das ist für manche schlicht unüberwindbar.
Was bedeutet, das Budget der Pflegekasse würde theoretisch einfach verfallen. Und die Isolation dieser Menschen würde sich weiter verschärfen, weil sie durch das Raster der klassischen externen Angebote fallen.
Exakt. Und hier dreht dieses Konzept der Südstadt-Tagespflege den Spieß quasi um. Wenn der Klient nicht in die Einrichtung kommt, naja, dann kommt die Struktur eben in sein Wohnzimmer.
Praktisch.
Die Dienstleistungen, die das Papier da auflistet, spiegeln das total wider. Vorlesen, Kartenspiele, einfache Gespräche. Es geht im Kern um den Aufbau von Vertrauen.
Ja.
Das Dokument schafft einen Rahmen für Menschen, deren größtes Defizit eben nicht der körperliche Verfall ist, sondern das Wegbrechen ihres sozialen Netzes.
Aber lass mich da direkt mal einhaken.
Gerne.
Vertrauen aufbauen und, keine Ahnung, Roulette spielen, das klingt alles wahnsinnig idyllisch. Fast so, als würde man sich einen professionellen, extrem zuverlässigen Enkelsohn buchen.
Ja, so wirkt es auf den ersten Blick.
Aber das allein rechtfertigt ja noch keine so komplexe Unternehmensstruktur. Und hier kommt der Punkt, den ich im Intro angesprochen habe.
Der Staubwedel.
Genau, der Staubwedel. Das Konzept bietet nämlich explizit haushaltsnahe Dienstleistungen an. also Staubwischen, Saugen, allgemeine Reinigungsarbeiten, Wäsche waschen, gemeinsames Kochen. Sogar Behördengänge und Briefverkehr stehen da drin.
Richtig, ein ziemlich umfassendes Paket.
Aber, und das ist das große Aber, die Prämisse ist eben nicht, dass die Fachkraft das einfach im Akkord abarbeitet. In dem Dokument steht wirklich wörtlich dabei, dabei wird die pflegebedürftige Person möglichst mit eingebunden.
Ja.
Und weiter heißt es, um die Fähigkeiten und Fertigkeiten zu fördern und zu bewerten.
Wir alle kennen ja dieses Konzept des Empowerments aus der Theorie, also Hilfe zur Selbsthilfe.
Klar.
Was dieses Dokument aus Güstrow aber macht, ist die praktische Umsetzung in ein knallhart abrechenbares Modell. Wenn wir älteren oder kognitiv eingeschränkten Menschen jede Handreichung im Haushalt einfach abnehmen, beschleunigen wir ihren Abbau massiv.
Weil sie nichts mehr selbst machen müssen.
Ganz genau. Das ist wie ein ungenutzter Muskel, der langsam verkümmert. Das gemeinsame Wäschefalten oder, sagen wir mal, das Kartoffelschälen ist eben keine Hausarbeit im klassischen Sinne mehr.
Sondern?
Es ist kognitive und motorische Physiotherapie. Sie ist nur als Hausarbeit getarnt.
Okay, ich spiele jetzt aber trotzdem mal den Advocatus Diaboli für unseren Zuhörer.
Macht das?
Wenn ich als Klient merke, dass ich für das Staubwischen teures Geld bezahle, aber dann selbst den Lappen in die Hand gedrückt bekomme, fühlen die Leute sich da nicht massiv bevormundet?
Das kann passieren, ja?
So nach dem Motto, jetzt soll ich für meine eigene Arbeit in meiner eigenen Wohnung auch noch Geld bezahlen?
Das ist eine absolut berechtigte Frage. Und genau da kommt die Qualifikation der Begleiter ins Spiel, über die wir später ja noch ausführlich sprechen müssen.
Okay.
Es geht ja eben nicht darum, den Klienten die schwere Arbeit machen zu lassen, während der Betreuer daneben steht und Däumchen dreht. Es geht um das gemeinsame Tun. Der Alltagsbegleiter übernimmt das, was wirklich nicht mehr geht. Aber er lässt dem Klienten bewusst die Dinge, die er noch kann.
Verstehe.
Es gibt dem Tag eine Struktur und dem Klienten das wichtige Gefühl, noch gebraucht zu werden. Aber, und das ist wichtig, der eigentliche Clou an dem Satz, den du vorhin zitiert hast, ist das letzte Wort.
Welches war das? Bewerten?
Genau.
Bewerten.
Ja, das ist mir vorhin auch schon aufgefallen. Fähigkeiten fördern und bewerten. Das klingt plötzlich extrem nach Diagnostik.
Weil es genau das ist. Die gemeinsame Hausarbeit ist ein standardisiertes Diagnosetool. Stell dir einen Klienten vor, nennen wir ihn einfach mal Herrn Müller.
Okay, Herr Müller. Der Alltagsbegleiter kocht jede Woche mit ihm Kaffee. Dabei geht es überhaupt nicht um den Kaffee. Es geht darum, dass der Begleiter unauffällig, aber sehr genau beobachtet.
Was genau?
Weiß Herr Müller noch, in welcher Reihenfolge der Filter und das Pulver in die Maschine kommen? Zittern seine Hände heute vielleicht stärker als letzte Woche beim Einschenken?
Ah, okay.
Das ist ein hochsensibles Frühwarnsystem, das direkt im tiefsten Alltag verankert ist.
Das leuchtet ein. Ich meine, wenn der Sohn oder die Tochter am Wochenende mal für eine Stunde auf einen Kuchen zu Besuch kommt, dann reißt Herr Müller sich vielleicht extrem zusammen.
Typischer Fassadenerhalt, ja.
Genau. Da fällt es der Familie vielleicht gar nicht auf, dass er den Alltag eigentlich nicht mehr strukturieren kann. Aber der Alltagsbegleiter, der merkt diese schleichende kognitive Verschlechterung sofort.
Weil sie gemeinsam eine logische Handlungskette durchführen. Wie das Kaffeekochen oder das Zusammenbauen des Staubsaugers.
Richtig.
Und diese Beobachtungsgabe ist unbezahlbar, um eben rechtzeitig medizinische oder pflegerische Anpassungen vornehmen zu lassen. Es ist also keineswegs nur ein professioneller Enkel, der da mal kurz auf einen Plausch vorbeikommt.
Nein, überhaupt nicht.
Es ist ein geschultes Auge, das den Status quo der Autonomie permanent überwacht.
Das ist wirklich ein wahnsinnig faszinierender Mechanismus. Die saubere Wäsche ist am Ende quasi nur das Nebenprodukt der Untersuchung.
Genau so kann man das sehen.
Aber wir haben jetzt extrem viel über den Schutzraum der Wohnung gesprochen. Autonomie bedeutet ja aber nicht nur, dass man in der eigenen Küche noch die Kartoffeln schälen kann.
Nee.
Autonomie bedeutet auch, dass man die eigenen vier Wände verlassen kann. Das Unternehmen in Güstrow hat darauf anscheinend reagiert. Das Konzept hält nämlich fest, dass auf vielseitigen Wunsch der Klienten ein Fahrdienst neu ins Programm aufgenommen wurde.
Ein völlig logischer Schritt. Wenn das Ziel Teilhabe ist, darf diese Teilhabe halt nicht an der eigenen Haustür enden.
Richtig. Aber wenn wir uns jetzt mal die Preisstruktur ansehen, müssen wir hier wirklich ein bisschen kritisch werden.
Oh ja, die Preise haben es in sich.
Die reguläre Alltagsbegleitung, also das Kochen, die Hausarbeit, das Vorlesen, kostet laut Dokument 32,75 Euro pro Stunde. Fairerweise muss man sagen, die Fahrtkosten zur Wohnung des Klienten sind in diesem Stundenpreis bereits inkludiert.
Das ist sehr transparent und fair, ja.
Aber bei diesem neuen Fahrdienst, also zum Arzt, zum Einkaufen, zum Friseur oder zu Familiengeburtstagen, springt der Preis plötzlich auf satte 45 Euro pro Stunde.
Das ist ein Wort.
Und zusätzliche Kosten, wie wenn man mal ein Eis essen geht oder Eintrittsgelder bezahlt, kommen natürlich noch obendrauf. Wenn ich das lese, denke ich sofort, 45 Euro für eine Stunde Fahrdienst für Rentner, die ohnehin jeden Cent umdrehen müssen.
Das ist der erste Gedanke, klar.
Schließt dieses Angebot nicht per Definition genau die Leute aus, die es eigentlich am dringendsten brauchen? Ist das am Ende nicht einfach nur ein extrem überteuertes Taxi?
Wenn man es als reines Transportmittel betrachtet, ja. Absolut.
Aber?
Aber genau das ist der Denkfehler bei der Sache. Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, müssen wir uns klar machen, woraus diese 45 Euro eigentlich bestehen.
Nämlich?
Ein Taxi bringt dich von A nach B. Der Fahrer liest Zeitung, während du beim Arzt bist und fährt dich irgendwann wieder zurück. Das Konzept der Südstadt-Tagespflege bietet hier für 45 Euro aber eine komplett lückenlose rollende Schutzzone an.
Okay.
Das ist kein Fahrer. Das ist eine geschulte Begleitperson.
Das heißt, der Begleiter geht wirklich mit in die Arztpraxis rein?
Nicht nur in die Praxis. Er hilft beim sicheren Verlassen der Wohnung. Er hilft beim Einsteigen ins Auto. Er sitzt mit im Wartezimmer. Und das absolut Entscheidende?
Ja.
Wenn der Klient es wünscht, geht der Begleiter sogar mit in das Sprechzimmer des Arztes.
Okay, das verändert natürlich die Perspektive gewaltig. Stell dir vor, du bist kognitiv vielleicht nicht mehr ganz auf der Höhe, bist eh schon nervös und sitzt da beim Kardiologen oder Hörakustiker. Da prasseln ja Fachbegriffe auf dich ein, die man kaum versteht.
Richtig. Und der Alltagsbegleiter fungiert hier als eine Art Übersetzer und vor allem als emotionaler Anker. Er kennt den Klienten, er weiß, wie er Informationen aufnimmt und er kann die Anweisungen des Arztes später zu Hause am Küchentisch nochmal in aller Ruhe erklären.
Das ist natürlich extrem wertvoll.
Hinzu kommt noch diese massive rechtliche und logistische Komponente. Wir sprechen hier über den Transport hochvulnerabler Personen im öffentlichen Raum. Das Dokument fordert deshalb explizit, dass die Fahrer einen Personenbeförderungsschein haben.
Welcher ja auch regelmäßig, ich glaube alle 5 Jahre, erneuert werden muss.
Genau, und dann sind da noch die Versicherungen.
Stimmt, das Papier erwähnt explizit die Berufsgenossenschaft BGW und eine spezielle Betriebshaftpflicht bei der Helvetia.
Ganz genau. Wenn ein dementer Klient auf dem Weg zum Friseur plötzlich panisch wird, aus dem fahrenden Auto aussteigen will oder auf dem Gehweg stürzt, dann greifen hier weitreichende Versicherungsstrukturen,
die ein privates Taxi oder der nette Nachbar von nebenan niemals abbilden könnten.
Niemals. Die 45 Euro sind also nicht einfach eine willkürliche Marge, um abzukassieren. Es ist der Preis für das Management von Risiken, die beim Verlassen der Wohnung exponentiell ansteigen.
Das macht Sinn.
Für die Angehörigen bedeutet das puren Seelenfrieden. Sie erkaufen sich die Gewissheit, dass ihr Vater oder ihre Mutter wirklich lückenlos und sicher betreut wird.
Okay, das Argument der lückenlosen Betreuung kaufe ich dir ab. Aber das bringt uns direkt zu dem Punkt, der mich bei der Lektüre dieses Konzepts fast am meisten beschäftigt hat.
Welcher?
Du hast gerade das Management von Risiken erwähnt.
Ja.
Wenn wir Fremde in den intimsten Raum von vulnerablen, kranken oder kognitiv beeinträchtigten Menschen schicken, dann reicht guter Wille allein ja nicht aus. Wir müssen dringend über die Qualifikation des Personals sprechen.
Ein absolut kritischer Punkt. Der Gesetzgeber fordert hier Standards, aber die Frage ist ja immer, wie diese im Alltag auch gelebt werden.
Genau. Laut Konzept besteht das Team aus ausgebildeten alten Pflegerinnen und alten Pflegern. Das ist die eine Seite, sowie eben Alltagshelfern.
Richtig.
Und für diese Alltagshelfer verlangt das Dokument eine Basisqualifikation nach § 45b und 45c SGBVI. Das Land Mecklenburg-Vorpommern erkennt diesen Lehrgang offiziell an. Soweit die schöne Theorie.
Aber
wenn man sich die Zahlen mal nüchtern ansieht, diese sogenannte Basisqualifikation umfasst exakt 40 Unterrichtsstunden à 45 Minuten.
Ja, das ist der gesetzliche Standard für Betreuungskräfte in diesem Bereich.
Ja, aber lass uns doch mal ehrlich sein, 40 Stunden, das ist eine knappe Arbeitswoche.
Es ist nicht viel, das stimmt.
Wie soll ein einwöchiger Crashkurs jemanden darauf vorbereiten, mit den extrem komplexen psychologischen Realitäten der Altenpflege umzugehen? Der Lehrplan umfasst Basiswissen über Krankheitsbilder, Erste Hilfe völlig logisch und wichtig.
Klar.
Aber dann stehen da Punkte wie Kommunikation und Gesprächsführung, Selbstmanagement und Reflexionskompetenz, Umgang mit herausforderndem Verhalten und Konfliktlösungen.
Ein volles Programm für eine Woche.
Eben. Du fragst dich jetzt als Zuhörer wahrscheinlich genau dasselbe wie ich. Wie soll ein Alltagshelfer nach 5 Tagen Schulung eine ausgewachsene Panikattacke bei Demenz bewältigen, wenn der Klient plötzlich sein eigenes Wohnzimmer nicht mehr erkennt?
Die Antwort ist, brutal ehrlich, gar nicht allein. Und das ist der eigentlich geniale Teil der Struktur in diesem Papier, den man wahnsinnig leicht übersieht, wenn man sich nur auf diese 40 Stunden einschießt.
Okay.
Du hast völlig recht, die Romantisierung dieses Berufs ist brandgefährlich. Wenn ein Mensch mit beginnender Demenz den Schlüssel nicht findet, schlägt das in Sekunden in nackte Panik oder sogar Aggression um.
Ja, das habe ich im Bekanntenkreis schon erlebt.
Ein 40-Stunden-Kurs ist dann nur das absolute, minimale Fundament. Das eigentliche Sicherheitsnetz für die Klienten und vor allem für die Helfer selbst liegt in der Struktur der Nachsorge und Supervision.
Du spielst auf die internen Abläufe an, die im Konzept definiert sind.
Genau. Das Dokument liefert auf deine berechtigte Skepsis eine sehr detaillierte Antwort. Das Konzept sieht vor, dass die Fachkräfte einmal wöchentlich eine Fallbesprechung mit den Alltagsbegleitern durchführen.
Einmal wöchentlich?
Jede Woche. Hinzu kommt eine monatliche Dienstbesprechung, die immer eine interne Weiterbildung integriert. Außerdem müssen die Betreuungskräfte jährlich mindestens 16 Stunden extern geschult werden.
Das heißt, die eigentliche Ausbildung findet praktisch on the job statt, aber eben hochgradig überwacht.
Exakt.
Eine wöchentliche Fallbesprechung bedeutet logistisch einen enormen Aufwand für so ein Unternehmen. Man muss die Helfer aus der Betreuung nehmen, sie an einen Tisch setzen und bezahlen, ohne dass sie in dieser Zeit Umsatz generieren.
Und trotzdem machen sie es, weil es schlichtweg überlebenswichtig für das ganze System ist. Stell dir mal unseren Alltagshelfer vor.
Okay.
Er hatte am Dienstag diese Situation, wo Herr Müller völlig aggressiv wurde, nur weil der Helfer das Fenster öffnen wollte. Der Helfer wusste in dem Moment nicht weiter, war total überfordert und hat das emotional auch noch mit nach Hause genommen.
Eine furchtbare Situation.
Wenn er damit allein bleibt, brennt er nach 3 Monaten komplett aus. Er kündigt. Oder noch schlimmer, er wird im Umgang mit dem Klienten stumpf oder zynisch.
Und genau das fängt die wöchentliche Runde ab.
Richtig. In dieser Fallbesprechung sitzt eine examinierte Pflegefachkraft. Der Helfer kann die Situation schildern und gemeinsam wird analysiert. Warum ist Herr Müller ausgerastet?
Verstehe.
War vielleicht das Licht im Zimmer falsch? Hat der Helfer sich von hinten genähert und ihn erschreckt? Das ist Supervision in Reinform.
Ja, das ist wirklich professionell.
Es gibt zudem regelmäßige Pflegevisiten beim Klienten vor Ort. Und laut Konzept ist immer eine Pflegefachkraft telefonisch in Bereitschaft. Die Pflegedienstleitung, das steht da auch, hat Christina Pusch inne.
Okay.
Wenn wir uns dieses Organigramm ansehen, erkennen wir also, dass diese mickrigen 40-Stunden-Basiswissen durch ein massives internes Kontroll- und Unterstützungssystem gerahmt werden.
Das beantwortet meine Skepsis tatsächlich. Es ist ein System, das emotionale Überlastung beim Personal aktiv verhindern soll. Denn nur ein Helfer, der selbst psychisch stabil ist und sich getragen fühlt, kann einem Klienten, dessen Welt gerade zusammenbricht, überhaupt Stabilität geben.
Genau so ist es.
Es ist ein faszinierendes Gleichgewicht aus Empathie und ja, knallharter organisatorischer Struktur.
Und genau das macht dieses Konzeptpapier so unglaublich wertvoll für unsere Analyse heute. Es zeigt, wie man etwas zutiefst Zwischenmenschliches in verlässliche, skalierbare und vor allem sichere Prozesse übersetzt.
Puh, lass uns das große Ganze mal zusammenfassen.
Gerne.
Wir haben heute ein Dokument aus dem Mecklenburg-Vorpommern des Jahres 2025 dekonstruiert. Auf den ersten Blick eine nüchterne Leistungsbeschreibung der Olena Pogorelska und Thomas Zornau EGBR für die Tagespflege in der Südstadt in Güstrow.
Ein sperriger Titel.
Ja, aber wir haben gesehen, was sich hinter den Paragraphen und Preislisten eigentlich verbirgt. Es ist ein detailliertes, unbürokratisch wirkendes, aber im Hintergrund hochgradig strukturiertes Werkzeug, um eines der größten Dramen unserer Zeit zu bekämpfen.
Den Verlust von Autonomie und die Isolation im Alter.
Genau. Vom diagnostischen gemeinsamen Staubwischen als Empowerment-Strategie bis hin zum 45-Euro-Fahrdienst, der in Wirklichkeit als rollende Schutzzone fungiert, alles in diesem Konzept ist darauf ausgerichtet, die Menschenwürde zu erhalten.
Auch dann.
Selbst wenn der Radius des eigenen Lebens auf das eigene Wohnzimmer schrumpft.
Und getragen wird dieses System von Helfern, die vielleicht auf dem Papier nur 40 Stunden Basisqualifikation mitbringen, aber durch wöchentliche Fallbesprechungen und eine ständige Rufbereitschaft psychologisch in der Lage gehalten werden, Krisen zu deeskalieren, von denen wir oft gar nicht wissen, dass sie hinter verschlossenen Türen überhaupt stattfinden.
Absolut.
Bevor wir diese Analyse abschließen, möchte ich dir als Zuhörer noch einen letzten Gedanken mit auf den Weg geben. Einen Gedanken, den du vielleicht in deinen eigenen Alltag mitnehmen kannst.
Da bin ich jetzt gespannt.
Wenn wir heute sehen, wie detailliert, wie extrem notwendig und ja auch wie kommerzialisiert diese Form der Alltagsbegleitung inzwischen strukturiert ist,
ja,
müssen wir uns als Gesellschaft dann vielleicht der Realität stellen, dass bezahlte Freundschaft und eingekaufte Nachbarschaftshilfe bald einer der wichtigsten, stärksten und unentbehrlichsten Wirtschaftszweige überhaupt sein wird?
Wow.
Ein gigantischer Markt, der nur deshalb existiert, weil unsere traditionellen familiären und dörflichen Netzwerke diese Aufgaben längst nicht mehr auffangen können.
Ein wirklich starker und erschreckend ehrlicher Gedanke zum Abschluss. Am Anfang sprachen wir darüber, dass man bei solchen Konzepten kalte Bürokratie erwartet und am Ende stehen wir vor der hochprofessionellen, aber zwingend notwendigen Organisation von menschlicher Nähe.
So sieht es aus.
Das wirft tatsächlich drängende Fragen auf, wie wir in Zukunft miteinander und füreinander leben wollen. Danke, dass du bei dieser tiefgehenden Erkundung dabei warst und gemeinsam mit uns hinter die Kulissen dieses faszinierenden Papiers geblickt hast.
Es war mir eine Freude, diese Mechanismen mit dir zu beleuchten. Bleib neugierig, pass auf dich und deine Mitmenschen auf. Bis zum nächsten Mal.